Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Moin Christian, grüß dich.
Hi Thomas.
Hey, da ist er. Hi.
Entschuldigung, wollte noch Tee trinken.
Kein Thema, ist erlaubt. Ist bei mir ja auch nicht anders.
Ja, ich muss jetzt noch einschenken. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Ich bin kurz vor meinem Osterurlaub. Das heißt, wir zeichnen ja immer 14 Tage versetzt hauptsächlich die Folgen auf. Wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen das jetzt hören, dann ist Ostern schon längst wieder vorbei.
Stimmt.
Aber ich habe jetzt sozusagen noch einen Tag und dann der Camper steht schon draußen bereit. Und dann geht's eine Woche in Urlaub und eine Woche mobiles Arbeiten unterwegs.
Sehr gut. Ja, beneidenswert oder nicht, je nachdem. Ob man Camping mag. Ich mag Campen, also ich beneide dich. Der ein oder andere Zuhörer dann vielleicht nicht. Also ich kenne Leute, die mögen das nicht. Kann ich nicht verstehen, aber ist so, ja.
Ja, ist bei dir? Bist du auch unterwegs? Arbeitest du von unterwegs?
Oder ja, ich bin auch wieder, bin wieder bei meinen Schwiegerleuten in Norddeutschland und werde dort mehr oder weniger mobil arbeiten. Also ich habe dann im Prinzip nur mein kleines Büro dabei, also nicht hier Monitore und Mikrofone oder so, sondern ja, Laptop-Business halt dann sozusagen. Genau.
Und du machst das ganz klassisch, also wie du schon sagst, Laptop und dann suchst du irgendwie das Gästezimmer, einen Schreibtisch und dann los geht's oder bist du im Wohnmobil?
Ich habe tatsächlich da in meinem Gästezimmer auch einen Schreibtisch und da arbeite ich dann. Genau. Also es ist tatsächlich sehr komfortabel, finde ich, wenn ich mir das jetzt gerade so überlege. Also könnte schlimmer sein, wenn man kein Arbeitszimmer hat. Das habe ich da. Also ich werde auch nicht gestört. Das ist dann bekannt. Der Papa arbeitet, da dürfen wir nicht rein.
Ja, ich bin ja eher für die Wohnmobilvariante, beziehungsweise bei mir ist es ja mein Zugfahrzeug, der Bulli, in dem ich dann gemütlich sitze. Und trotz eben, es ist ja nur ein Bulli. Ich habe meinen Dreibildschirm-Arbeitsplatz, ich habe schnelles Satelliteninternet und ich glaube, so komfortabel kann es in deinem Gästezimmer einfach gar nicht sein.
Nee, wahrscheinlich ist es nicht so komfortabel wie bei dir im Bulli.
Ach, sehr schön. Ja, und sonst? Hast du ein schönes Thema mitgebracht heute? Oh,
schön ist es nicht, glaube ich. Oder vielleicht ist es ein bisschen lustig. Also ich habe das tatsächlich erst die Tage, na, es ist immer dasselbe. Ich mache mir viel Gedanken zwischen unseren Aufzeichnungen und denke mir, Mensch, das wäre ein Thema, das kann ich mit Thomas erzählen. Und am Ende, einen Tag vorher, zwei Tage vorher, werfe ich es dann wieder um. Also so ein bisschen Story. Das sind eigentlich zwei Stories, die ich so ein bisschen zusammenfügen möchte. Also du stellst dir jetzt einfach mal vor, es ist mitten in der Nacht und dann klingelt's. Vielleicht weißt du auch schon, worauf ich hinaus will, aber das kann sich ja auch jeder oder können jetzt auch die Zuhörer machen, Augen zumachen, so tun, als ob man schläft. Also ich meine, so mir geht's gerade gut, bin entspannt, vielleicht hören sie uns ja auch manche Leute beim Einschlafen. Also Augen zumachen, stell dir vor, es ist Nacht, du schläfst, döst gerade so weg und auf einmal klingelt's. Und vor der Tür steht die Polizei und du lachst schon.
Ich weiß, was kommt.
Okay, alles
ich
klar. Weiß, also lass mich trotzdem erzählen. Also die Polizei steht vor der Tür, bist da schlaftrunken und weiß gar nicht, was los ist. Und die stehen dann da und sind aber nicht da wegen irgendwie Einbruch oder irgendwas ist passiert. Also irgendwie Personenschaden, Autoschaden, Fahrerflucht oder sowas, sondern es geht nur in Anführungszeichen um eine Sicherheitslücke in deiner IT. Und genau das ist nämlich am Wochenende in Deutschland passiert. Also es ist nichts, was ich mir ausdenke, weil es wurde bundesweit, also ich glaube, es waren einige Landeskriminalämter dazu, weiß nicht, aufgefordert, sie sind tätig geworden, sagen wir es so, die IT-Administratoren von bestimmten Firmen aus dem Schlaf zu reißen. Also die sollten das machen, das war deren Auftrag, weil es eine kritische Softwarelücke gab in der Software, die, muss man auch sagen, vermeintlich die Unternehmen dieser Administratoren eingesetzt haben. Also, um es kurz zu machen, also auch nur nebenbei betroffen waren Systeme von Windchill und Flex PLM. Und da gab es eine Schwachstelle, die wurde als maximal kritisch bewertet. Das heißt, im schlimmsten Fall können Angreifer im Endeffekt Systeme komplett übernehmen. Und die Polizei hat deshalb die Unternehmen direkt kontaktiert.
Was war das für welches? Das war doch nicht das Elektrikerunternehmen um die Ecke, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich nicht in der Pressemitteilung gelesen. Das waren eher schon größere. Die waren auch teilweise, da kommen wir so ein bisschen auf diesen Meldeprozess vom BSI im Zusammenhang mit NIS 2 zu sprechen, die waren auch teilweise dem BSI bekannt. Und das BSI, soweit ich das gelesen habe, hat dann eben auch diese Daten weitergegeben. Also es ging vom Bundeskriminalamt an die Landeskriminalämter und dann irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ob das dann die Polizei vor Ort war. Also irgendwer hat geklingelt und irgendwer hat den Leuten dann ein Schreiben übergeben. Also die haben denen dann, ich weiß gar nicht, wie stellen wir das vor, wenn mir jemand zwischen 2 und 4 Uhr in der Nacht klingeln würde und mir und ich mache dann auf, und dann erstmal die Situation zu erklären. Ich würde mir erstmal denken, oh Gott, was ist jetzt passiert? Also weiß ich nicht, gab es einen Unfall oder keine Ahnung. Dann erzählen die dir, ja, sie arbeiten doch bei der und der Firma. Sie sind doch der Administrator. Beziehungsweise habe ich auch gelesen, man hatte nur die Geschäftsführer als Kontakt oder irgendwie Betriebsleiter und die sollten das dann weitergeben an die Administratoren. Also weiterleiten und das jetzt erstmal zu erklären, also diesen Betroffenen dann zu erklären, um was es eigentlich geht und was jetzt zu tun ist und warum man das jetzt macht. Also es ist ungewöhnlich, darauf wollte ich hinaus und jetzt ist die Frage, ist das nötig? Man liest so das eine oder andere, ich weiß nicht, ob es nötig ist. Also sagen wir mal so, diese Aktion zeigt Schwächen oder bringt Schwächen zutage. Und das heißt, teilweise wurden Firmen alarmiert, die auch gar nicht betroffen waren. Also die diese Systeme auch gar nicht im Einsatz, also diese speziellen Systeme, die es ging, auch gar nicht im Einsatz hatten. Und dann gab es auch noch gar keinen Patch, sondern nur erste Workarounds. Und ja, weiß ich nicht, jetzt nochmal, versetz dich nochmal in die Situation, du kriegst dann irgendwie nachts so ein Papier in die Hand gedrückt, wo dann diese Information drauf steht. Also was machst du, weil du eh schon wach bist, ziehst dich an, fährst in die Firma oder setzt dich an deinen Rechner, machst dann diesen Workaround oder ich weiß nicht. Also ich finde das irgendwie komisch. Ich stelle mal nur die Frage, war das nötig oder unnötig? Und ja, jetzt wäre so als nächste Frage, ob wir jetzt in der Branche wirklich darauf warten müssen, dass die Polizei bei uns klingelt. Und das ist jetzt mein Twist oder der Übergang zu der zweiten Story, die ich erzählen wollte oder was ich besprechen wollte. Sagen wir mal positiv, ein bisschen reframed, die Cyberbedrohungen werden ernster genommen. Das ist gut. Was fehlt, und das ist offensichtlich, ist irgendwie so strukturierte, verlässliche und vor allem frühzeitige Informationen für Unternehmen. Also wenn das jetzt so, wie es da eskaliert, das kann ja in der Praxis gar nicht funktionieren. Das kann ja auch nicht flächendeckend funktionieren. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, das so zu machen, meine persönliche Meinung dazu. Und ich denke, genau hier brauchst du eigentlich neue, in Anführungszeichen, Ansätze. Und das ist so das Zweite, die Syros-App. Kennst du die? Syros, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Cyros-App. Also das ist eine App, die einen zentralen Überblick über aktuelle Sicherheitslücken gibt, priorisiert ein bisschen nach Risiko, okay. Inklusive Handlungsempfehlungen. Jetzt muss ich schnell schauen, das weiß ich leider nicht. Das ist von dem Cyber Institute, ich weiß nicht mehr, von dem Professor Kipker.
Können wir verlinken in den Shownotes.
Machen wir auf jeden Fall. Ich habe mir die mal installiert, ich finde die ganz cool. Also da gibt es eben, es ist ein Frühwarnsystem für unter anderem Administratoren. Ja, also ich meine, das gehört sowieso irgendwie in die Informationssicherheit oder in die Organisation der Informationssicherheit, dass man eben weiß. Erstens haben wir immer wieder, welche Systeme man hat, also eine Inventarisierung und wo es eben auch Sicherheitslücken gibt, wo sofortiger Handlungsbedarf, wo es sofortigen Handlungsbedarf gibt und so weiter und so fort. Also, ja, genau. Im Endeffekt fand ich das irgendwie so eine gute Verbindung zu sagen, naja, die Leute sind eigenverantwortlich und kümmern sich selber und sie nutzen auch die Hilfsmittel, die zur Verfügung gestellt werden. Das finde ich jetzt, diese App ist ein gutes Hilfsmittel. Und im Zweifel weiß man schon vorher, was auf einen zukommt. Ob das jetzt verhindert hätte, dass die Polizei dann da klingelt und nochmal abfragt, ob man das Workaround installiert hat oder sowas, keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen, um es ein bisschen oder zum Abschluss zu bringen, die Reaktion ist gut, Prävention ist besser, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Und genau da sind eigentlich solche Tools in Zukunft hilfreich. Und ja, ob es die Polizei dann in dem Maß braucht, weiß nicht. Aber ja, was meinst du denn dazu? Du hast vorher schon gelacht.
Ich kannte das aus den Pressemitteilungen und tatsächlich auch die Frage, was waren das jetzt genau für Unternehmen oder welche Art? Gab es irgendeine Art von ich sag mal Branche, die da fokussiert wurde? Das habe ich aus den Pressemitteilungen halt auch nicht lesen können. Also da hast du auch nicht mehr erfahren, wie ich sehe. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wenn also schon mit Polizei Gewalt, in Anführungsstrichen Gewalt, ja, gearbeitet wird, muss ja irgendjemand eine so dermaßen hohe Dringlichkeit hinter diesem Thema gesehen haben, dass man sich nicht darauf verlassen hat, dass eben diese konventionellen Mittel, sprich die IT-Abteilung informieren sich auch tagesaktuell und reagieren idealerweise auch tagesaktuell. Da gehe ich jetzt ja einfach mal guten Glaubens davon aus, dass ein gut aufgesetztes oder gut ausgerüstetes Unternehmen das tagesaktuell hinbekommt, also zumindest mal werktäglich. Aber dass die Dringlichkeit so hoch ist, dass da schon Geschäftsführer nachts aus dem Schlaf geklingelt werden.
Das waren, glaube ich, dann die einzigen Kontaktpersonen, die man da hatte.
Aber, ja. Ja. Ja, klar. Aber also ich freue mich hier schon sehr auf die Aufarbeitung. Im Zweifelsfall machen wir da auch nochmal eine zweite Gesprächsrunde, wenn wir auch mehr erfahren haben jetzt von den jeweils zuständigen Stellen, was denn tatsächlich der Hintergrund war. Ich kann mir so schwer vorstellen, dass wenn ein so großer Ressourceneinsatz betrieben wird, dass das ausschließlich nur fehlgeleitete Menschen waren. Und genau diesen Auslöser, diesen Grund, den würde ich gern verstehen. Wir haben in der Vergangenheit ja auch jetzt im letzten Jahr ganz viele Fälle gehabt, wo zentrale Anwendungen gravierende Sicherheitslücken hatten, wo Flughäfen stillgestanden sind zum Beispiel oder wo der Bahnverkehr nicht weiter, okay, das waren glaube ich nur die brennenden Verteilerkästen, aber wir hatten schon einige Fälle mit extrem hoher deutschlandweiter Relevanz. Und wenn man hier sowas gesehen hat, vielleicht sogar auch Warnungen bekommen hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da mehr dahinter steckt.
Also du vermutest, das ist natürlich auch was, habe ich mir auch gedacht, also das Ausmaß ist schon sehr, sehr hoch. Also es bindet ja viele Ressourcen. Also das persönlich hinzufahren ist schon was anderes, als eine E-Mail zu schreiben. Abgesehen davon, die Kontakte gab es, glaube ich, auch über die Hersteller teilweise. Also die wurden informiert. So ist es ja auch üblich, dass man als Kunde oder als Nutzer einer Software dann auch von dem Softwarehersteller, wenn das bekannt ist, da über die Schwachstellen informiert wird. Und jetzt vermutest du, dass hier mehr dahinter steckt als nur ja ein bisschen blinder Aktionismus oder Übertreibung, sondern wirklich ja, so ein bisschen mehr Gefahr im Verzug vielleicht, wenn man so
nennt. Insider-Meldung, dass vielleicht irgendein Informant das BSI informiert hat, von wegen, dass da irgendeine, ich sag mal, zielgerichtete Aktivität stattfinden soll. Das macht man ja in anderen Situationen auch. Ich sag mal, Bombendrohung, Entführung vielleicht nicht, aber Bombendrohung ist ja so der Klassiker, wo dann auch ad hoc reagiert wird, wenn das schon irgendjemand so auf diesem Niveau eingestuft hat. Na, wir werden es in den nächsten Tagen wohl erfahren.
Ja, ich hoffe, es ist, also, ja, eigentlich, auch wenn man es irgendwie nicht hofft, aber irgendwie hofft man doch, dass es eine Notwendigkeit war. Und dass sich jemand ernsthaft Gedanken darüber gemacht hat oder dass es wirklich auch nicht nur übertrieben war, sondern irgendwie auch, ja, nötig.
Wir werden es erfahren.
Ja.
Ich bin schon sehr gespannt.
Ich auch. Also, okay.
Mal ein Polizeibeamter, Beamtin an meinen Van klopft, wenn ich dann im Sommer einige Wochen auf Fehmarn arbeite.
Ja, was machen die? Ja, okay, wir klären das auf. Ich würde nicht noch mehr Fragen stellen, die wir eh nicht beantworten können.
Ja, okay. Ja, aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Vielen Dank dafür.
Was ist deine heute?
Ich habe aktuell einen Fall, wo das Thema Virenschutz nicht funktioniert hat. Und ich hatte mir eben etwas zurechtgelegt und es ist mir gerade irgendwo runtergefallen. Deswegen habe ich immer bei meinem Kamerabild hin und her geschielt. Jetzt kann ich es ja zugeben und dabei einfach nochmal links und rechts auf meinen Schreibtisch gucken. Also ich hätte jetzt normalerweise einen USB-Stick hochgehalten und hätte gesagt, auf diesem USB-Stick ist ein Virus.
Ich mache das mal für dich.
Ah, wunderbar, genau. Wir stellen uns vor, auf diesem USB-Stick ist ein Virus.
Okay.
Und zwar ist das kein schlechter Virus. Das ist also jetzt nicht wieder die Parkplatz-Story vom gefundenen USB-Stick.
Ach, schade.
Sondern da ist ein guter Virus drauf und der hat sogar einen Namen. Der heißt nämlich Aika. Und was dahinter steckt, das erzähle ich jetzt. Ich mache sehr viele Audits Und ein Thema, was regelmäßig bei mir festgestellt wird, was in den Organisationen nicht funktioniert, ist, dass es dort Menschen gibt, die regelmäßig und vor allen Dingen auch anlasslos überprüfen, ob das, was sie sich irgendwie in ihrer Sicherheitsstrukturen, also Firewall, eben Virenscanner, was sie sich da ausgedacht haben, ob das überhaupt funktioniert. Wenn ich das bei meinen Audits anspreche, bekomme ich dann so das Feedback, ah ja, also wir haben ja ein Monitoring, wir sehen ja, wenn was ausfällt und wenn irgendwie hier unser Virenschutzserver zum Beispiel, wenn der irgendwie einen Fehler meldet, dann kriegen wir direkt eine E-Mail und wenn wir irgendwie ein Finding haben auf einem Rechner, dann gibt es sofort eine E-Mail an den Administratorverteiler und wir können dann überlegen, ist das ein Einzelfall, ist das bearbeitet worden oder ist das jetzt ein Massenbefall und müssen wir reagieren? Und da frage ich immer, ja, was macht ihr denn, wenn ihr keine E-Mail bekommt? Meistens bekomme ich dann erstmal fragende Gesichter, aber ja, was ist, wenn das Ding kaputt ist und keine E-Mails versendet? Oder ihr habt es verkonfiguriert oder es ist neu? Und ich hatte tatsächlich jetzt einen Fall von einem zentralen Virenschutzkonzept, das schon länger ausgerollt ist, wo einfach festgestellt wurde, wir hatten ja noch nie irgendwelche Virenfunde auf den und den Arbeitsstationen. Aber die kriegen doch genauso E-Mails wie alle anderen auch, wo dann immer mal irgendwie ein Virus hinten dran geschleppt wird. Und dann wurde das untersucht und festgestellt, da haben wir unser System wohl nicht richtig konfiguriert. Da wurden die Rechner nicht berücksichtigt.
Ein bedauerlicher Einzelfall in mehreren Fällen.
Also die Virenscanner haben schon funktioniert, aber die Benachrichtigung halt einfach nicht. Man hätte dann zwar den Virenscanner als Sicherheitshürde gehabt, aber wäre das zum Beispiel ein Massenbefall in dem Bereich oder hätte der Virenscanner dann halt irgendwie was Schlimmeres festgestellt, wäre die Information möglicherweise gar nicht bis zur IT vorgedrungen. Und was ich mache, ich erkläre mal, macht's euch doch einfach. Macht euch irgendwie einen Kalendereintrag. Das sollte man dann auch dokumentieren. Das braucht man auch für andere Themen. Aber in Sachen Virenschutz, nehmt euch doch so einen USB-Stick und kopiert da mal ein Testvirus drauf. Und es gibt tatsächlich ein Testvirus, der nennt sich ICA. Und dieser Virus wird von allen einschlägigen Virenschutzprodukten als Virus erkannt. Der wird auch bekämpft. Also sprich, wenn der an der E-Mail dranhängt oder auf einem USB-Stick drauf ist, wird der Speicherzugriff unterbrochen. Je nachdem, was man dann für Aktivitäten
in seinem System konfiguriert hat, genau das, was er machen
wird die Datei
soll.
Weggelöscht, in Quarantäne gepackt. Also er funktioniert wie ein normaler Virus. Er ist nur nicht schlimm. Er enthält sozusagen eine besondere Zeichenkodierung da drin. Also den kann man sozusagen auch in Text darstellen, diesen Virus. Und genau diese Zeichensignatur, die wird dann von den Virenscannern erkannt. Und der einfachste Weg wäre auch gerade, das kann man auch prima in kleineren Infrastrukturen noch machen, einfach mal so ein Ding auf dem USB-Stick kopieren. Vorsichtig, wenn man das macht. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man auf seinem Rechner den Virenscanner aktiv hat. Also das muss man dann schon ein bisschen sozusagen sich mal überlegen,
wie man das hinkriegt. Wenn man das macht und den Virenscanner dann deaktiviert, dass man ihn hinterher wieder aktiviert.
Ja, also mein Virenschutzsystem zum Beispiel hat so eine Funktion, da kann ich als Admin sagen, schalte den Virenscanner aus, schalte ihn aber automatisch in 5 Minuten wieder an.
Ja, clever.
Also der hat dann so automatische Reaktivierungsfunktion. Ja. Die benutze ich auch immer für den Fall, dass ich es vergesse. Meistens stelle ich dann ein, aktiviere ihn wieder in 5 Minuten und dann bin ich nach 3 Minuten schon fertig und aktiviere ihn dann doch wieder von Hand. Aber man weiß ja nie.
Ja.
So, und mit diesem USB-Stick kann man einfach mal mit guten Stichproben durch seine IT laufen und überall mal reinstecken. Übrigens, was hilfreich ist, den USB-Stick, man sollte einen verwenden, der so einen kleinen Dip-Schalter dabei hat. Der sorgt nämlich dafür, dass der USB-Stick schreibgeschützt ist. Wenn da das Virenschutzprogramm versucht, den in die Quarantäne zu verschieben, bleibt er trotzdem auf dem USB-Stick. Ansonsten schiebe ich den beim ersten Rechner rein und dann habe ich keinen mehr.
Und teste es dann weiter und dann passiert aber nichts. Und ja.
Genau.
Wäre noch schlimmer.
Aber mit dem USB-Stick laufe ich einfach mal durch meine IT und prüfe dann hinterher, das macht natürlich nur dann Sinn. Ist der Virus erkannt worden? Habe ich eine Meldung? Habe ich eine Meldung lokal am Rechner? Habe ich eine Meldung in meinem zentralen Management? Habe ich die erwartete E-Mail bekommen? Und damit habe ich eine sehr simple Prüfmethode, um mal auch anlasslos zu überprüfen, ob mein Virenscan überhaupt funktioniert. Funktioniert übrigens auch per E-Mail. Also wenn ich ein gerade nicht virengeschütztes E-Mail habe und das dann zum Beispiel über ein Skript, das so, ich sag mal, die Administratoren, die programmieren können, die wissen, was sie dann tun müssen, dann kann man auch per Skript einfach mal an seinen Unternehmens-E-Mail-Adressen diesen Testvirus verschicken und hinterher auch wieder prüfen, ist der überall erkannt worden, ist er überall richtig weitergemeldet worden. Wichtig ist natürlich, der wird sofort eingefangen von dem ersten System, das das nach Viren scannt, wenn ich also ein zentrales E-Mail-System habe, das dann schon in die Postfächer reinschaut oder bei der Zustellung sogar schon nach Viren scannt, dann ist das das System, wo ich die entsprechenden Meldungen erwarten kann und natürlich nicht auf meiner Desktop-Applikation, da wo die Leute ihr Outlook, Thunderbird oder was auch immer aufmachen.
Aber das ist ein cooler Tipp, das finde ich interessant. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich, weil, ich weiß nicht, war das letzte oder vorletzte Folge, da hattest du ja von einer Versicherung erzählt, die einen Pentest gemacht hat. Und da ging es jetzt so, ich weiß schon, auf was ich hinaus möchte, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich verschicke jetzt mal diesen guten Testvirus und schau mal, ja, um auf Probleme, Missstände, Fehlfunktionen, was auch immer aufmerksam zu machen. Vorsicht, also es wäre jetzt auch so die Frage, aber ich sage gleich mal Vorsicht vorweg, ist man dann auch in so einem Bereich des Hackerparagraphen oder so? Also auch wenn man jetzt keinen wirklichen Angriff hat, aber es ist ein Virus, der den Virenscanner auslöst und so weiter. Also ich halte da das deutsche Rechtssystem für rückständig genug, dass man da Probleme kriegen würde, auch wenn man gar nicht wirklich was Schlimmes machen wollte. Whitehead-Angriff so ungefähr.
Ja, ja. Also meine Rechtsauffassung ist, wenn ich in Abstimmung mit der Geschäftsführung ein Konzept habe zur Wirksamkeitskontrolle meiner Schutzmaßnahmen und mir das selber zuschicke, habe ich da keine Bedenken. Wenn ich anfange, den Testvirus, weil es doch so cool ist und überall Pling auf den Desktops macht, wenn ich den verschicke, jetzt einfach mal an Gott und die Welt zu schicken, an meinen Freundeskreis, an meine Kollegen und Kollegen außerhalb des Unternehmens. Und am besten noch an Kunden, ja.
Potenzielle vielleicht auch. Also
da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ja. Also die Chance, dass natürlich etwas Größeres, Schlimmeres passiert, außer dass er vom Virenscanner erkannt und eliminiert wird. Also rein technisch sehe ich jetzt erstmal keinen Grund, dass was Schlimmeres passiert in den meisten Fällen. Aber wir haben alle schon Pferde kotzen sehen, also zumindest einige von uns. Und das andere ist dann eben genau diese rechtliche Frage. Wie wird das auf der anderen Seite gewertet? Wenn ich, ich sag mal, auf der anderen Seite keinen Kläger habe und gesagt wird, ah, danke, dass Sie das gemacht haben oder das war sogar auch abgestimmt und unterschrieben, das wäre ja dann der adäquate Weg, dann ist man da weitgehend nach meiner Auffassung erstmal draußen. Aber das Problem wird sein, wenn ich das unaufgefordert mache, wenn ich das unabgestimmt mache und wenn ich dann auf Menschen treffe, die das einfach doof finden und dann aber auch rechtlich reagieren. Die haben dann eine Grundlage und ich weiß nicht, ob ich das als Dienstleister riskieren möchte.
Genau, also das wollte ich, dann hast du ähnliche Befürchtungen wie ich und da wollte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass man da dann auch entsprechend vorsichtig sein soll, eben das abstimmen soll, das eben auch dokumentieren soll, also nicht jetzt aus Jux und Tollerei, nicht aus Spaß, das ist nicht lustig, da kann was passieren, vielleicht geht doch irgendwas schief, funktioniert nicht so, wie man gedacht hat und so weiter, also und wenn es nur irgendwie Störung des Betriebsablaufs ist, irgendwelche Aufwände oder sonst was und jemand hat gerade einen schlechten Tag oder was auch immer, also lieber sich den Spaß sparen und seriöser, verantwortungsvoll damit umgehen.
Ja, das gilt übrigens auch, wenn jemand jetzt die Idee mit dem USB-Stick cool findet. Also für die eigene IT abgestimmt, hätte ich da jetzt erstmal keine rechtlichen Bedenken. Aber wenn man dann so viel Spaß hat und man nimmt den dann halt auch mit nach Hause, gut, auf seinem privaten Rechner, ist ein Thema. Aber wenn ich dann anfange, auch wieder bei meinen Freunden das Ding mal reinzustecken, dann überschreite ich eigentlich schon so ganz vorsichtig eine Grenze, wo ich mir sehr gut überlegen sollte, ob das der richtige Weg ist, so nach außen aufzutreten.
Also Vorsicht.
Genau, Vorsicht für USB-Sticks mit Viren. Wenn sie auf dem Parkplatz liegen, dann bitte nicht als Testvirus.
Ja, und Vorsicht jetzt, wenn du, also ich hoffe, du findest deinen USB-Stick wieder und nicht deine, wer auch immer, da, niemand anders und nutzt dann diesen USB-Stick und am Ende war es der Rosin. Also schau, dass du ihn wiederfindest.
Das ist immer schuld.
Genau.
Das ist auch mal, wenn ich bei meinen Kunden bin. Am besten ist, wenn dann immer gesagt wird, so intern, ich krieg das ja nicht mit, ich bin ja nicht dabei, aber dann werden immer so Aussagen getroffen. Aber der Herr Rosin hat gesagt, Doppelpunkt, Aussage, Ausrufezeichen.
Ja.
Der aber wenn ich schon mal so weit bin kann sich nicht bei einem Kunden, dann ist das hilfreich.
Okay, Thomas.
Ja, dann haben wir es wieder für heute, mein Lieber.
Ja, vielen Dank.
Dann
haben wir wieder Ostern. Was gelernt.
Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.